Wir haben es endlich geschafft und das passend zur Jahreszeit. Denn während das Motorradfahren aufgrund der Kälte vermutlich bei den meisten etwas schwierig ist, laufen gerade die Motorradmessen, die Frühjahrsmessen, auf Hochtouren. Und das bedeutet immer sehr, sehr viel Aufwand und Organisation. Und so haben wir es endlich geschafft, uns den Traum zu erfüllen, mal mit jemandem zu sprechen, der wie vermutlich kein anderer weiß, was es damit auf sich hat und was alles geschehen muss, damit ihr auf einer Messe ein tolles Erlebnis habt. Und so begrüßen wir einen Gast, der seit über 30 Jahren verantwortlich ist für eine dieser sehr großen Messe, erhalten spannende Einblicke über die Besucher, aber auch über die Aussteller und einen Eindruck, was uns in den nächsten Jahren vermutlich erwarten wird. Also hört unbedingt rein, wir freuen uns auf euch am Biker-Stammtisch.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und ein weiteres Mal beschwingt, Michel wollte schon ansetzen, den bringt unser Jingle, seit wir ihn hier abspielen, glaube ich, auch nach vorne. Das beherzte Klopfen der Motoren auf das Trommelfell, das bringt ihn nach vorne, aber ich lasse mir natürlich nicht die Wurst vom Brot nehmen.
Obwohl er das gerade gesagt hat, dass ich die Anmoderation übernehmen soll. Ja.
Das bezog sich auf das Gelächter, das wir schon im Hintergrund hören, gleich anmoderieren musst. Und dann machen wir es doch einfach ganz, ganz kurz. Weil das Thema, das wir heute haben, das beschäftigt uns jetzt schon bald, das hast du im Vorgespräch treffend gesagt, seit nunmehr fast 5 Jahren, so lange wie es diesen Podcast bald gibt, im April ist es soweit, 5 Jahre werden wir dann schon alt. Und seither haben wir eigentlich immer darüber gesprochen, hey, so das Thema Motorradmessen, das ist ja ultra relevant. Michel und ich hatten da auch eine schöne gemeinsame Zeit mal zusammen. Dieses halbe Jahr, das wir zusammen, glaube ich, bei dem Arbeitgeber dann waren, oder Dreivierteljahr, hat uns auch zu der ein oder anderen Motorradmesse gebracht, eigentlich zu allen relevanten, kann man sagen, in Deutschland. Und auch zu einer der größten und vor allem auch tageweise der längsten im deutschsprachigen Raum. Die meisten Genehmigungen nur 2 Tage. Die geht ja, glaube ich, oder 3 Tage. Und die geht, glaube ich, sogar 4 Tage, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Und wir wollten mal so drüber sprechen. Was hat es damit auf sich? Wie kommen die zustande? Wie organisiert man das Ganze? Was muss man alles berücksichtigen? Wie hat sich auch die ganze Szene entwickelt? Und da hat der liebe Michel natürlich heute dann gesagt, hey Jan, das Thema müssen wir jetzt endlich mal abarbeiten und ich habe da einen ganz speziellen Gast, den wir hier zu unserem Stammtisch einladen sollten. Und so hat er es getan und geschafft. Und jetzt, Michel, das meinte ich nämlich, die Anmoderation liegt ganz bei dir, diesen Gast anzukündigen und auch mal Hallo zu sagen.
Absolut. Also Jan, ich grüße an dieser Stelle erstmal dich, nachdem ich vorhin nicht so richtig zu Wort gekommen bin. Unbekannterweise auch noch unseren Gast, beziehungsweise diejenigen, die über Instagram oder auf YouTube hier auf den Kanal aufmerksam geworden sind und das Video gesehen haben oder den Podcast, wissen natürlich schon aus der Beschreibung, um wen es geht. Aber ich muss ganz kurz ausholen, denn du hast es schon angedeutet. Es ist ein super spezieller Gast. Du hast das Thema Messe angedeutet, aber unser Gast ist nicht nur super eng mit dem Thema Messe verknüpft, sondern sprichwörtlich der von dir oft zitierte Hans Dampf in allen Motorradgassen, will ich sagen. Er ist ehemaliger Motocross-Fahrer, soweit ich weiß. Er ist Moderator auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Auf einer war ich jetzt vor kurzem erst. Er ist Messeveranstalter und Teamchef und stolzer Papa eines dreifachen IDM Supermoto Champions.
Krass, ganz kurz, sorry, es tut mir total leid, dich zu unterbrechen, aber das ist so krass, was du da irgendwie alles aufzählst. Die einzelnen Punkte schaffen Leute nicht mal in ihrem ganzen Leben, selbst wenn sie einen Karrierewunsch irgendwie schaffen. Und das jetzt schon mal da so mitzubekommen, wow, krass, aber jetzt fahr weiter fort. Ich musste meine Begeisterung nur einmal kurz teilen.
Sehr, sehr gerne. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch nicht länger drum rumreden und recht herzlich Tommy Deitenbach bei uns am Stammtisch begrüßen. Hallo Tommy, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend euch beiden und Prost, ne? Das ist ja Stammtisch.
Prost, wichtiger Punkt, auch von meiner Seite. Wohlsein, lasst es euch schmecken. Mein Bierchen ist schon zur Hälfte leer. Ich musste meine Kehle einfach ausreichend befeuchten.
Das ist aber schon das zweite, das zur Hälfte leer ist. Du hast das erste, hast du ja vorhin schon direkt weggestürzt. Also Jan ist ja quasi, der atmet die erste halbe immer weg. Und da muss ich tatsächlich noch auf einen kleinen Hinweis kommen. der sich im Vorfeld der Aufnahme stattgefunden hat. Und zwar hatten wir den Termin ausgemacht, wir hatten lange keinen Kontakt. Und ich habe Tommy dann noch gefragt, Mensch, klappt das heute Abend? Und als bejahende Antwort bekam ich nur ein Bild mit zwei kühlen Flaschen Veltins geschickt. Und da war klar, okay, der Stammtisch steht. Aber Tommy, jetzt erstmal, nachdem wir so viel geredet haben, das Wort an dich. Ich habe dich gerade mit diesen verschiedenen Aufgabenbereichen angekündigt. Und du hast auch im Vorgespräch angedeutet, dass du jetzt schon einige Motorradjahre auf dem Buckel hast. Und gerne frage ich an dieser Stelle, bevor wir richtig tief einsteigen, wie hat das mit diesem Zweiradfahren bei dir denn eigentlich alles angefangen?
Ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Als Kind hatte ich mit dem Thema Zweirad gar nichts zu tun. Da kannte ich nur Autos und habe mich nur für Autorennen und Autorallys interessiert, weil mein Papa selber Autorallys gefahren ist. Und als ich 10 oder 11 Jahre alt war, das war so Anfang der 70er Jahre, da sind wir aus der Innenstadt raus so ein bisschen aufs Land gezogen. Und da kam mein Vater auf einmal an und hatte so eine alte Mofa mitgebracht. Was war ich denn da, 12? Und ich guckte so, wofür das denn? Ja, nee, die machen wir jetzt fertig und dann kannst du hinten auf der Wiese ein bisschen rumfahren. Gesagt, getan. Fand ich auch ganz lustig, das Thema. Und der Mofa wurde dann für 50 Mark ein Jahr später ein altes Java Mokik. Und ich fing dann immer mehr an, mich für das Thema Motorrad zu interessieren, weil da auch diese Zeit kam, wo dieser Motorradboom anfing. Und die ganze Clique von meinem Papa, die früher nur mit Autos zu tun hatten, sich alle Motorräder gekauft haben. 750er BMW, war dabei, auch selbst eine 500er BMW noch, dann 750er Honda und sowas alles. Und ich als Kleiner mit meinem Papa dann hinten drauf mitgefahren und so konnte ich dann selber fahren. Und so war ich zu den ersten Cross-Veranstaltungen hingefahren. Und von da ab gab es für mich nur noch Motorrad. Nichts anderes mehr. Motorrad 24 Stunden am Tag. Ich habe so mit Ach und Krach mein Abitur geschafft, weil ich eigentlich den ganzen Tag mich nur mit Motorrad beschäftigt habe, auch während der Unterrichtsstunden. Und so ist das dann angefangen, das Thema.
Was hat dein Vater damals dann dazu gesagt, dass es dich so infiziert hat?
Ach, er war da auch sehr begeistert von, ne? Weil, muss man ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt fing es an, dass der Autosport extrem teuer wurde. Und er war, glaube ich, heilfroh, dass ich von diesem Autobazillus wegkam und ich nicht sage, so Papa, wir müssen jetzt irgendwie ein Rennauto kaufen oder machen oder bauen oder sonst was. Ne? Und das war halt alles ein bisschen bodenständiger. Und der hat dann selber auch einen Riesenspaß daran gekriegt, an dem Thema. Ne?
Also schnell infiziert. Wir wollen heute ja schwerpunktmäßig über die Messe sprechen, aber bei so einer Vita müssen wir einfach trotzdem die Folgejahre, glaube ich, noch so ein bisschen abhandeln. Du hast gesagt, so Motorsport war dann auch dein großes Thema. Also vielleicht gibst du uns noch den Abriss so ein bisschen dazu, wie du dazu kamst. Und jetzt können wir sozusagen das komplett auflösen. Heute oder auch in den ganzen letzten Jahren die Motorradmesse Dortmund hauptverantwortlich zu organisieren. Wie ging das in deinem Lebenslauf so ab, dass du da hingekommen bist? War das dein großes Ziel oder Nee. Wie hat sich das alles ergeben?
Nein. Mein Ziel war es schon, irgendwas mit diesem Sport zu machen. Und ich bin da super glücklich drüber, dass ich mich jetzt so offiziell seit 50 Jahren mit dem Thema Motorrad beschäftige, in meiner Freizeit und auch beruflich. Das ist ein absoluter Traum. Ich hab dann ja weiter Motorrad gefahren und wie man weiß, ist es halt so, gerade wenn du den Sport betreibst, das ist auch mit Motorrad nicht ganz günstig. Ne? Und ich habe dann studiert, kommt sowieso nicht viel Kohle rein. Und dann habe ich die Gelegenheit bekommen, dass ich damals für verschiedenste Offroad-Magazine so ein bisschen mal Testfahrer machen konnte, Fotofahrer. Und dann war halt der erste Bericht, so ein Testbericht, den ich geschrieben habe. Und dann Berichte über Rennen, wo ich war. So bin ich dann da reingerutscht in dieses ganze Thema. Und dann habe ich ja leider mit 24, vor etwas über 40 Jahren, einen unglücklichen Unfall gehabt beim Training, wo ich mir die Hauptschlagader im Knie abgerissen habe, als innere Verletzung, also nichts Offenes, gar nichts gesehen. Und als Folge dessen musste mir halt der Unterschenkel amputiert werden, sodass ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr fahren konnte. Aber ich war dem Sport nicht böse. Ja, und dann haben die halt von dem Magazin mich kontaktiert, weil ich dann schon wieder, obwohl ich eigentlich noch quasi fast im Krankenhaus war, also jetzt nicht mehr bettlägerig, aber Reha, haben die mich kontaktiert. Sie hat mitgekriegt, dass ich wieder zur Veranstaltung gehe. Und ja, klar, ja, ob ich weiter für die, ja, ich sag, Testfahren kann ich nicht mehr, aber Rennberichte, die mache ich wohl noch. Ne? Mhm. Und so bin ich dann bei dem Sport geblieben, mehr als Job. Und parallel dazu entwickelte sich das Thema, dass ich beim Supercross in Dortmund, was auch damals gerade anfing, so ein bisschen, ganz kleines bisschen so als Praktikant mit in der Orga war. Und so bin ich ganz schnell von der, ja, sag ich mal, aktiven und ein bisschen jobmäßigen Seite auf die volle Jobseite gerutscht. Also Motorrad, Sport, Reporter, Berichterstatter, Moderator. Und dann halt immer mehr auch Organisator. Und bei der Motorradmesse, ja, bin ich gar nicht als Organisator hingekommen, sondern die hat mich als Moderator dafür so das Action-Show-Programm gebucht, zunächst mal. Diese Trailvorführung, die es da schon immer gab. Ne? Und ja, du kennst den doch und kannst du da nicht was zu erzählen? Habe ich gemacht. Und ja, von Jahr zu Jahr, kannst du nicht dies noch organisieren und das noch organisieren? Und dann habe ich beim ADAC gearbeitet in der Organisation und vor etwas über 30 Jahren bin ich dann hauptberuflich in die Messeorganisation gewechselt. Die haben mir einfach ein unverschämt geiles Angebot gemacht.
Bevor wir auf dieses Thema eingehen, muss ich noch zwei Nachfragen stellen. Die eine ist dieses heikle Unfallthema betreffend und die andere quasi den Einstieg in die Moderation. Du hast vorhin angesprochen, dass bei deinem Unfall, den du da unglücklicherweise hattest, man das von außen überhaupt gar nicht wahrgenommen hat. Und wir haben hier im Rahmen unseres Podcasts auch schon mehrere Folgen zum Thema Sicherheit, Unfallprävention beziehungsweise auch Unfallnotversorgung gehabt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das dann aufgefallen, dass das sowas Akutes ist, dass man da das richtig deutet, wenn du sagst, man hat es von außen gar nicht gesehen?
Also es war so, ich bin gestürzt. Beim Motocross-Training war das. Ich war damals in der Sportkompanie der Bundeswehr, weil ich WM-Teilnehmer war. Mhm. Und wir durften einmal die Woche dort in Warendorf im Gelände trainieren. Und zwar Winter, also damals gab es noch Winter, ne, so mit Schnee. Und wir haben natürlich auch im Schnee trainiert. Und ich bin in der letzten Runde bin ich so gestürzt und habe mir das Bein zwischen Tank und Lenker eingeklemmt bei diesem Sturz. Und vor 40 Jahren war es ja so, dass so Crosslenker noch etwas breiter waren, etwas gekröpfter waren und auch kein wirklicher Lenkanschlag da war. Also wenn du da den Lenker eingeschlagen hast, war der parallel zur Sitzbank. Und so habe ich mir quasi mein Bein eingeklemmt bei diesem Sturz, wo ich auf der Seite gelandet bin, zwischen dem Motorrad und dem Lenker. Und dabei ist der Unterschenkel halt überstreckt worden, also quasi zur falschen Seite gedreht worden. Das fühlte sich so an, da ist was drin gebrochen. So, jetzt waren wir in dem Gelände, wir hatten keine Handys, kein Funk, gar nichts. Ne, da ist mal erst einer los in die Kaserne und hat einen Krankenwagen geholt. Ne, mit dem Krankenwagen sind wir dann ins Krankenhaus in Warendorf gefahren. Die hatten ein Röntgengerät, mehr aber nicht. Und haben festgestellt, ja, hier ist nichts gebrochen. Ja, ich sage, das tut aber weh. Ja, dann müssen wir sie jetzt mal nach Münster in die Uniklinik fahren. So, dann kam der Krankenwagen, dann sind wir eine Dreiviertelstunde da über Land in die Uniklinik gefahren. Und als ich da ankam, da war der Unterschenkel halt dicker als der Oberschenkel. Oh mein Gott. Weil die Hauptschlagader im Knie gerissen war. Und das ist quasi die einzige Ader, die den kompletten Unterschenkel versorgt. Die haben dann sofort eine Not-OP gemacht. Aber diese ganze Aktion hat so lange gedauert, weil das auch am Ende des Trainings war, die Muskeln ja schon eine Sauerstoffschuld eingegangen waren. Und deswegen hat das nicht gereicht. Und dann musste man nach 14 Tagen halt die Entscheidung treffen, das wird nichts mehr. Wo ich auch ganz froh drüber war, weil ab dem Moment waren die Schmerzen weg. Und ja, gut, ist halt jetzt so passiert. Konntest du auch keinem Vorwurf machen, habe ich auch nie gemacht. Ne? Alle haben alles richtig gemacht. Aber vor 40 Jahren dauerte das alles länger und die Technik war noch nicht so weit. Ich glaube, wenn das heute passieren würde, dann wäre das nicht mit den Folgen passiert, ne? Weil Handy anrufen, Krankenwagen und dann sofort dahin und MRT und zack, bumm, ne?
Ja, ja, ja.
Aber gut, ne?
Ja. Also, wilde Sache. Du hast gesagt, dein Bein hast du dadurch verloren. Ich glaube, da hilft
jetzt. Also, Unterschenkel?
Nicht. Unterschenkel, ja. So. Also wirklich krass. Kommen jetzt wieder meine Rettungsdiensterfahrungen. Das ist halt wirklich das Gefährliche bei so Blutungen. Und deswegen, Leute, wenn ihr stürzt, passt da immer auf. Ich glaube, ich kenne noch so ein bisschen die alten Regel. Wade bzw. Unterbein nimmt sozusagen bis zu 1 Liter Blutvolumen auf. Oberschenkel 2 Liter, die da einfach mal reinbluten können. Und Hüfte halt eben ganz, ganz gefährlich, weil du im Hüftbecken oder im Beckenbereich so viel Freiräume hast, wo halt mal irgendwie 3, 4, 5 Liter Blut im Zweifel reinlaufen können. Ich meine, die meisten Menschen haben gar nicht so viel Blut in ihrem Organismus drin. Aber das sind dann halt Verletzungen, wo man sehr, sehr aufpassen muss, weil es dann wirklich auf einmal schlagartig gehen kann, wenn der Körper halt auf einmal 2 Liter Blut in der Hüfte verloren hat, das sonst woanders nicht mehr hinkommt. Ganz, ganz drastisch. Bei dir auch einen dramatischen Ausgang, ja, ganz offensichtlich genommen, bei einem Trainingsunfall. Aber wir wollen heute jetzt nicht wieder, wir hatten letztens schon mal so eine Folge, wo so ganz schön dramatisch Verletzungen und Tod und was weiß ich, das kann ich jetzt nicht schon wieder haben.
Absolut, ich wollte jetzt auch tatsächlich auch diesen Schwung direkt nehmen und aber so wie du es jetzt gerade auch nochmal erklärt hast, darauf hinweisen, ne, weil das ja bei uns ein immer wiederkehrendes Thema ist, sowohl in der aufklärenden als auch in der erzählenden Seite. Und damit ist es aber abgehakt, also seid Vorsicht, wenn irgendwas passiert, unterschätzt das nicht. Und passiert ist, muss sehr viel sein in der Zeit, in der du beim Supercross angefangen hast, denn du hast gerade beschrieben, jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zu deinem Werdegang, dass du mehr oder minder dort als Praktikant eingestiegen bist. Und jetzt muss man aber dazu wissen, und unsere Zuhörenden, die wissen das natürlich auch, weil ich ja eine Folge zum Supercross oder in einer Folge Jan vom Supercross erzählt habe, war ja dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum. Und was ich da im Heftchen auch gelesen habe, ist, dass der Tommy Deitenbach seit 40 Jahren Moderator dieser Veranstaltung ist. Ne?
Geil.
Und jetzt stell es sich mal einer vor. Ne? Ah, bin ich falsch? Weil das wäre jetzt nämlich so dieses, stell dir vor, es gibt TV Total, ne? Und Stefan Raab fängt als Praktikant an und ist dann aber quasi Instant-Moderator. So, ne? So stelle ich mir das gerade vor. Wie ist das denn damals gelaufen?
Nein, also es ist erst das 39. Mal gewesen, dass ich moderiert habe, weil beim ersten Mal war ich wirklich Praktikant. Ich habe da viele Dinge gemacht, Anwärter zum Rennleiter, Ausbildung und die Strecke ausprobiert. Da war ich ja noch aktiver Fahrer. Das war vor meinem Unfall. Und dann bei der zweiten Veranstaltung, so wird man halt Moderator. Das war ja auch nie geplant. Wir hatten in Dortmund ein Stadtfest. Und da ging es darum, dass der ADAC dort ein bisschen Werbung machen konnte für dieses Hallencross, wie es damals noch hieß. Herr Thomas, du kennst so ein paar Fahrer, kannst du mir mal 2, 3 Fahrer besorgen, die da so ein bisschen Show machen? Ja, habe ich besorgt. Haben wir so ein kleines Areal aufgebaut mit einer so einer Rampe. Und dann, ja, du kennst sie doch. Kannst du mal was zu denen sagen? Wir haben hier einen Lautsprecher. Jo, mache ich wohl. Habe ich gemacht. Selber gut gemacht. Willst du das nicht in 3 Wochen auch in der Westfalenhalle machen? Also nicht alleine, da ist einer, aber warum nicht? Können wir machen, ne? So ein paar Interviews, ein bisschen was erzählen. Ja, das habe ich dann gemacht und das habe ich offensichtlich so gut gemacht, dass dann die von Berlin kamen und sagen, willst du das nicht bei uns auch machen? Und so ist das dann halt irgendwie angefangen auf einmal, das Thema, ne?
Reingeboren in die Rolle. Vielleicht, weil wir ja auch bei den Messen sicherlich nachher über so die Entwicklung sprechen wollen, würde mich da an der Stelle schon noch interessieren, also ich weiß jetzt vom letzten Mal, Westfalenhalle Dortmund komplett ausverkauft. Mega volles Haus, richtig Action da. Krass, ich glaube, sich vermutlich im Laufe der Zeit auch nochmal etwas verändert, organisatorisch, dass man da jetzt nicht 3 Wochen vorher sozusagen noch einen Moderator bzw. Co-Moderatoren sucht. Wie war das denn beim ersten Mal? War das Ding da auch schon voll oder war das dann wirklich noch so ein ganz Nischending, da sind irgendwie 300 Leute?
Naja, 300 Leute nicht, ne? Aber wir haben das 2 Tage anstatt 3 Tage gemacht und es war halb gefüllt jeden Tag, ne? Also das war schon, das hatte nicht so was mit dem zu tun, was wir jetzt hatten. Da hatte auch noch keiner Lichtschalter gefunden. Ne? Da wurde einmal das Licht angemacht und das blieb halt an, 4 Stunden lang. Ne? Also da gab es auch keine Wunderkerze und kein Feuerwerk und keine geile Musik beim Opening. Das ist halt erst alles danach gekommen.
krass. Also man merkt da schon Stammtischgeschichten noch und nöcher beim Tommy und vor allem ein wirklicher Zeitzeuge, kann man sagen, der da richtig von den Anfängen berichten kann bis heute. Wir würden da liebend gern wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter drüber reden, aber wir wollen jetzt den Bogen spannen, oder Michel? Wir wollen über Messen reden.
Unbedingt. Also, das ist ja der Auslöser gewesen, nachdem ich Tommy wieder mit seiner Performance erlebt habe, eben beim Supercross und dann mir auch wieder bewusst wurde, hey, in dem gleichen Umfeld findet ja auch die Motorräder Dortmund statt und wir müssen, ja, ich sag mal, die vermutlich bekannteste Motorradmesseorganisationsperson Deutschlands hier zu uns an den Stammtisch holen und all die Fragen stellen, die wir uns in diesem Zusammenhang schon immer gefragt haben, ne? Weil jeder von uns war schon mal auf einer Motorradmesse, hat quasi gesehen, was da passiert, dass da Hallen gefüllt werden. Man hat vielleicht mal schon eine Regionalmesse besucht, wo man denkt, das ist ja hier irgendwie anders, als ich das jetzt von der Intermod kenne oder eben von der Motorräder Dortmund. Und sich vielleicht auch gefragt, wie sich oder warum sich das Messegeschehen so in den letzten Jahren etwas verändert hat. Stichwort Friedrichshafen, was jetzt ja quasi so eine Kombi-Messe ist, ne? Nicht nur mehr Motorrad alleine, sondern auch Caravaning mit dabei. Und ja, ihr hört das jetzt schon, da gibt es einfach 1000 Sachen zu besprechen. Und ich denke, ich fange auch an dieser Stelle wieder bei Tommy ganz früh und vorne an. Als du damals quasi in dieses Messeleben und in diesen allgemeinen Motorradbereich eingestiegen bist. Wie war das denn damals? Also vor allen Dingen im Vergleich zu heute. Wenn du jetzt Messe 25, die du jetzt ja gerade vorbereitest, vergleichst mit der Messe, jetzt musst du mir sagen, wann du die erste Messe gemacht hast, das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Also organisatorisch voll war 95 die erste. Ich bin Ende 93 bin ich zum damaligen Sieburger Verlag gekommen, der das noch gemacht hat. Bin dann da eingestiegen in die weitere Vorbereitung der 94er Messe und die 95er Messe nicht alleine gemacht, aber die habe ich halt von Anfang an begleitet, dann diese Organisation. Also ja, 30 Jahre.
30 Jahre. Also das ist ja ein super, super schöner Abriss. Und das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen so der Bereich, an dem dieses Motorradleben für mich losging, allerdings noch mit diesen regionalen Messen. Und ja, wenn du, also wenn ich jetzt die Motorräder Dortmund vor Augen habe, so aus den letzten Jahren, ne, dann wirkt die ja quasi wie eine große, aus meiner Perspektive, als Zuschauerperspektive und vielleicht auch aus Journalistenperspektive, fast so wie so eine Leitmesse. Auf der die großen Händler, die großen Marken teilweise direkt vertreten sind. Und wenn ich jetzt aber diesen Sprung zurückmache, eben bis vor 30 Jahren und in diesem Regionalbereich bin, dann habe ich eben so diese klassische Händlermesse und diesen kleinen Rahmen vor Augen. Wie hat sich das denn entwickelt und wie habt ihr das denn da quasi hingebaut? Was war denn der Ausgangspunkt damals?
Ja gut, also vor 30 Jahren waren wir uns auch schon Hersteller und Importeure. Das hat sich ja eigentlich, wenn man mal die 10 Jahre vornimmt, von 85, wo das wirklich als Händlermesse, als eine der allerersten in Deutschland angefangen hat, mit 2 ganz kleinen Hallen, hat sich das sehr rasant entwickelt, weil es ein neues Thema war. Du hattest natürlich viele Händler, aber dann hat der eine oder andere Importeur auch entdeckt, ein gewisser Bert Pönsken, lange Jahre Macher bei Suzuki, war einer der allerersten, der das erkannt hat, wie viele Menschen da mobilisiert werden. Denn das war was Neues und Ruhrgebiet, unglaublich viele Motorradfahrer im Ruhrgebiet, im Sauerland. Und die natürlich mit diesem Regionalheftchen Sieburger ganz gut erreicht haben. Und so hat sich das sehr, sehr schnell entwickelt, dass das eine gewisse Größe hatte. Und die Messe der Westfalenhallen, nicht so eine klassische Messe wie jetzt Köln oder München, alles gleich. Die waren da auch als mittelständische Messegesellschaft, ist ein bisschen flexibler, dass man relativ kurzfristig sagen konnte, ja, wir haben jetzt ein paar mehr Aussteller, können wir noch die Halle dazu kriegen? Wie gesagt, ich rede von vor über 30 Jahren. Sodass damals schon ein ja durchaus sehr interessantes Level war. Und da war dann natürlich auch zu der Zeit, als ich anfing, war das wirklich so eine absolute Highzeit. Und Dortmund war da auch richtig stark bei dem Thema Regionalmessen. Da haben wir ja sogar noch 5 Tage gemacht von mittwochs an in Dortmund.
Ach was.
Ja, einer sehr guten Medienarbeit und wie gesagt auch schon mit Importeuren dabei, die gezeigt haben, aber dann eben auch mit vielen Händlern, auch im Zubehörbereich, die verkauft haben. Und das war ja auch noch vor einer Zeit des Internets. Da war dann auch dieses Thema Messe-Schnäppchen, Messe-Preis wirklich etwas, was doch keiner gesehen hatte. Weil nicht hier der Helm XY, ja, wer macht es denn noch billiger und noch billiger und noch billiger? Sondern da sind die Leute hingegangen und hatten auch noch vor einem Alter vor EC-Karten, die die dabei hatten, hatten also wirklich das Gesparte der letzten Monate in der Tasche, um dann zu sagen, ich decke mich hier jetzt mal komplett ein mit dem ganzen Thema. Das war schon sehr, sehr interessant.
Viele Punkte zum Anknüpfen, auch so zeitreisetechnisch, also allein solche Sachen mit Bargeld dahingehen, ne, in großen Summen. Das Thema Messepreis hatte ich für mich irgendwie auch noch auf dem Zettel, worüber wir nachher sicherlich auch noch sprechen wollen. Aber vielleicht nochmal ausgehend von dem Aufbau. Du hast gesagt, über den Seebürger bzw. über die Verlege hat man dann sehr gezielt Leute erreichen können. Aber was war oder ist denn immer sozusagen der Schlüssel zum Erfolg? Sind es erst die Anbieter, also Händler, irgendwelche, was weiß ich, Hersteller, die dort sind, die dann dazu führen, dass viele Leute kommen? Oder müssen erst viele Leute kommen, damit auch viele Händler kommen? Also so dieses Henne-Ei-Thema.
Ja, da schneidest du etwas sehr Interessantes an. Du musst natürlich erst irgendwie hinkriegen, dass du Leute dahin kriegst, damit überhaupt die großen Hersteller oder Importeure auf dich aufmerksam werden. Und nicht nur Leute dahin kriegst, sondern auch im Umfeld dieser Messe das Thema Motorrad publik machst. Weil das ist ja noch ein weiterer Punkt, der vielfach unterschätzt wird. Die sagen ja alle nur, ja gut, da kommen so und so viel 10.000 hin oder wie in Dortmund knapp 100.000 und das ist ja das. Aber wir haben das damals, war das schon sehr, sehr gut, die Medienarbeit, die eine klassische Medienarbeit war, also nicht Social Media oder Internet oder sonst was, sondern viel mit Printmedien oder Lokal-TV. Und der Hans-Jürgen Weig, Inhaber hier von dem Messethema, der studierte Journalist, der hatte natürlich auch sehr, sehr gute Kontakte in die Lokalmedien, sodass wir wirklich unglaublich viel Aufmerksamkeit rund um die Messe hatten, also um das Thema herum. Das war wirklich wie so ein Ballon, was zum einen natürlich gut war, um auf unsere Messe aufmerksam zu machen, aber was zum anderen natürlich auch für dieses ganze Motorradthema unglaublich interessant war. Dass dann auch relativ schnell Institutionen wie die Polizei auf uns zugekommen sind, ob sie denn da einen Stand haben könnten, weil wir erreichen ja so unglaublich viel Motorradfahrer, um präventive Maßnahmen davor zu stellen, und sich nicht nur als böser Bube darzustellen, sondern einfach zu sagen, Jungs, wenn ihr jetzt das erste Mal ins Sauerland fahrt, hör mal, das und das ist passiert und achtet doch mal hier und da und dort drauf. Du hast also einen ziemlichen Ballon aufgeblasen für dieses Thema. Und das war halt zu der Zeit, wie gesagt, da war ich ja noch nicht organisatorisch da so drin, sondern nur als Moderator und kleine Motorsport-Sonderschauen zu organisieren. Das hat sehr gut geklappt. Und dann sind halt die ersten Importeure gekommen. Damit wird es für die Besucher natürlich noch interessanter, weil dann auf einmal Stand von Suzuki oder dann von Yamaha da war mit den allerneuesten Dingern und auch ein bisschen schicker als nur mit einer Bretterwand. Und so befruchtet sich das dann gegenseitig. Aber du hast recht, Jan, Henne und Ei, der eine will dies und der eine will das. Und wer macht denn jetzt den ersten Zug?
Jetzt bringt mich das aber tatsächlich zur nächsten Frage. Ihr habt jetzt dieses Problem eruiert und erkannt, okay, wir müssen ja quasi immer zwei Seiten irgendwie befriedigen und motivieren, hier an Bord zu kommen. Und du hast gerade auch gesagt, dass du anfangs ja quasi noch in der Moderation warst. Dann stellt sich für mich natürlich im nächsten Schritt sofort die Frage, ja, wenn das so eine Verantwortung ist und auch eine große Hürde und mit mächtig Aufgaben verbunden ist, was hat dich denn dann dazu motiviert zu sagen, ja klar, ich möchte das auf jeden Fall auch organisieren, so, ne? Also ich möchte mir diesen Stress geben, auf der medialen Seite aktiv zu sein, da quasi alle an Bord zu holen, auf der Ausstellerseite aktiv zu sein und da vielleicht auch im Konzeptionellen irgendwie einzuwirken und eine Messe zu schaffen oder zu verändern, die eben beide Seiten gleichermaßen attraktiv finden.
Ja gut, das war eben der Punkt, ne, dass ich das sehr herausfordernd fand, dieses Thema, das zu machen. Und man hat mir das auch zugetraut und einfach zu sagen, gut, ich habe bisher so einen Hühnerhof da organisiert und jetzt kann man mal ein bisschen mehr machen. Und es waren sehr viele neue Dinge, die da auf mich zukamen. Guck mal, ich war damals Anfang 30, 32, 33, als die Entscheidung getroffen wurde. Und da habe ich mir gesagt, du musst jetzt nochmal irgendwas neu starten. Ja? Du kannst jetzt nicht, was du jetzt machst, so die nächsten 30 Jahre so weitermachen. Ne? Und da hatte ich aber niemals im Kopf, dass ich das bis zu meiner Rente mache, das Thema. Ne? Das war einfach zu sagen, okay, das ist jetzt mal ein Schritt. Und das hat sich einfach so weiterentwickelt, auch die Aufgabenstellungen der Organisation und Durchführung, die sind natürlich in 30 Jahren ganz andere geworden.
Jan, ganz kurz, ich sehe, du willst schon einsteigen und ich glaube, das ist ein Punkt, den man als Außenstehender überhaupt gar nicht so richtig einordnen kann. Du hast es gesagt, du hast es damals übernommen, machst es jetzt seit 30 Jahren. Und da muss ich jetzt konkret die Frage stellen, wie lang dauert dich denn die Vorbereitung, also nicht dich als Person, sondern euch als Veranstalter, die Organisation zu einer Messe? Ist das quasi ein Ganzjahresjob, sage ich jetzt mal, fängt in dem Moment, wo in Dortmund am Sonntagabend die Besen geschwungen werden und die Messe zu Ende ist, schon die Organisation des nächsten Events an oder wie ist das gestaltet?
Im Grunde genommen natürlich schon, aber nicht fulltime, weil danach musst du erstmal ein bisschen machen, ne? Also so Dampf ablassen und wieder zu Kräften kommen. Und du brauchst auch einen ganzen Monat, bis du das alles abgewickelt hast mit Abrechnungen und was da alles noch kommt. Dann geht es halt häppchenweise los, ne, mit dem Thema, du musst die Ausschreibung fürs nächste Jahr erstellen. Und eigentlich dann schon, sag ich mal, im Sommer, also bevor die Sommerferien anfangen, bis dahin musst du schon gewisse Grundelemente fertig haben. Also dein Layout für das kommende Jahr. Ne, wie wird das Plakat und diese Dinge? Es muss alles fertig sein. Und dann musst du auch schon im Grunde genommen die erste Runde machen mit den mit möglichen Ausstellern, was du für neue Ideen hast, für andere Ideen hast, was da gut war, was da nicht so gut war, was man verbessern könnte und viele andere Dinge, die da parallel dann zu entwickelt werden. Und das steigert sich dann immer weiter. Ne? Also das wird jeden Monat mehr und intensiver. So ist das auch abgestimmt bei uns im Laden, es ist den Sommer über kein Fulltime-Job. Sonst könnte ich nicht jedes Wochenende auch quasi ab Freitags auf irgendeiner Rennstrecke sein, um da im Kreis zu reden oder mein Kind Kreis rumzufahren. Aber trotzdem kannst du jetzt nicht sagen, ich lege jetzt mal 4 Monate die Beine hoch und mach mal gar nichts. Das funktioniert. Dann läufst du ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst, einfach deiner Zeit hinterher und deinem Rahmenplan.
Und meine Frage schlug so ein bisschen die gleiche Kerbe von Michel, weniger auf das Zeitliche, das wir jetzt so ein bisschen, glaube ich, verstanden haben und das dann ganz offensichtlich so zum Jahreswechsel bei dir wahrscheinlich Highlife ist, was der Messebetrieb angeht. Aber meine Frage zielt dann eher so darauf, was sind denn jetzt eigentlich alles deine Aufgaben? Du hast schon so ein bisschen angesprochen, es ist irgendwie Grafikerstellung, es ist Gespräche mit Ausstellern, die dort hinkommen. Aber bist du wirklich für alles verantwortlich? Also wo fängt Tommy an, wenn er die Messe organisiert und wo hört er auf? Es ist natürlich ein Team hinten dran. Kannst du sagen, wie viele Leute an dieser Organisation beteiligt sind und welche Aufgaben du dann machst, um die Frage zu präzisieren?
Also es ist ein extrem kleines Team, muss man sagen. Wir sind eigentlich in dem Laden permanent 4 Leute, von denen aber 2 Leute gar nicht Fulltime arbeiten. Sonst würde das überhaupt nicht funktionieren. Du kannst jetzt nicht sagen, du machst hier 2 Messen, wir machen ja in Leipzig auch noch, aber die Nummer in Leipzig ist halt deutlich kleiner als Dortmund und sagen, davon kannst du hier einen kompletten Laden ernähren mit allem Pipapo und hin und her. Das ist dann schon das Thema, wenn du ein größeres permanentes Team hättest, müsstest du einfach noch mehr Veranstaltungen machen. Also so fette Margen sind da auch nicht drin. Ja, das funktioniert einfach nur. Wenn ich dann denke, Mickey, meine Mieter oder unsere Mitarbeiterin, ja, das funktioniert nur, weil die im Winter Fulltime arbeitet, damit sie im Sommer halt Zeit für ihren Garten hat. Ne? Das sind alles so, das ist kein 0815-Job. Ne?
Ja,
das sind einfach so Dinge. Und dadurch ist es natürlich auch so, mit so einem kleinen Team, dass jeder sehr viel macht und sehr viele Bereiche. Und es ist bei mir tatsächlich so, dass da schon ganz, ganz viele Dinge sind, wobei wir dann natürlich zur Kernzeit auch Sachen auslagern an Freelancer. Das geht gar nicht anders. Ne? Aber das funktioniert halt so. Und die dann halt einen Job kriegen und da was machen über einen zeitlich begrenzten Raum. Hilfe bei dem Layout oder machen so ein kleines Messeheft, das zu gestalten und fertig machen. Dafür können wir keinen eigenen Layouter oder sowas einstellen. Ne? Das sind diese Dinge. Aber mein Bereich ist wirklich von muss um alle grafischen Dinge zu kümmern, um genauso Kundenakquise, aber dann vor allen Dingen natürlich Hallenplanung, diese Aufplanung der Hallen, wo kommt welcher Stand hin und wie und was und dann die ganze Koordination mit allen technischen Partnern, die da in der Halle sind, angefangen vom Elektriker, vom Wendebauer und Installateur und dann hinterher mit den einzelnen Messestandbauern von den Firmen und diese Dinge alle. Ne? Also das ist schon sehr breit gefächert.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Du hast jetzt die verschiedenen Gewerke angedeutet, die ihr zum einen einsetzt, als auch natürlich die verschiedenen Aussteller. Wann geht das denn dann da los? Ne? Weil du hast es ja gerade angedeutet, ne? Im Winter wird es dann quasi für alle Beteiligten ein Fulltime-Job. Und wir haben jetzt am letzten Februar, Anfang März-Wochenende ist quasi immer die Veranstaltung. Ab wann ist denn so, dass du sagst, okay, jetzt brennt die Hütte? Jetzt klingelt das Telefon ununterbrochen und jetzt wollen die ersten Leute in die Halle rein oder wollen quasi, das ist ja auch was, vielleicht nachträglich noch Änderungen, weil doch noch jemand abspringt oder mehr Raum etc. gebraucht wird, mehr Fläche ist und ihr müsst ja quasi, das ist ja auch was man an der Stelle vielleicht oft nicht beachtet, ich weiß es aus meiner Zeit bei der Gamescom, da geht es ja um Zentimeter. Also du hast quasi Fluchtkorridore, ne? Und auch wenn da jetzt 2 Zentimeter vielleicht, keine Ahnung, eine Absperrung oder eine Wand reinhängt, das geht nicht so. Ne? Und da muss quasi alles angepasst werden. Wie ist das denn? Wann beginnt denn für euch so dieser 24-7-Zeitraum?
Ja, du hast unterschiedliche Intervalle. Du hast schon einen sehr intensiven Zeitraum im November, Dezember. Weil dann muss ich für die Haupthallen, wo die Hersteller drin sind, muss ich die Hallenpläne fertig haben. Weil dann eben für den jeweiligen Messebauer die Detailplanung losgeht. Wenn du einen 400 Quadratmeter Stand hast, da brauchst du Strom. Ne? Das ist jetzt nicht nur eine Steckdose wie zu Hause. Und die kann auch nicht irgendwo sein, weil die können ja über den Stand nicht 5 Kilometer Verlängerungskabel legen, weißt du, so mit der Kabeltrommel wie zu Hause. Das muss ja alles genau berechnet werden. Und wenn du dann, teilweise Stände hast, wo du 25 Motorräder hast und in jedem Motorrad soll irgendein Display sein. Das heißt, die müssen 25 elektrische Ausgänge haben. Dann müssen die ja einen Plan machen. So, und das geht halt nur dann, wenn du sagst so, genau hier ist jetzt dieser Stand, dass die den Plan kriegen, der Messebauer, mit den Kabelkanälen, wo die sind, damit der dann die Detailplanung für den Messestand machen kann. So, das ist das nächste Thema. Dann geht's natürlich weiter, was du gerade angesprochen hast. Dann kommen die etwas kleineren, die keine eigene Messeabteilung haben oder sonst was. Ja, okay, gut, ja, nee, den Stand hier, den möchte ich so noch. Und dann geht das Änderungsthema los. Wir haben festgestellt, wir brauchen noch einen Meter mehr. Oder wir brauchen 2 Meter mehr. Oder wir brauchen dies oder das und hier und dort. Sodass du jeden Tag eigentlich irgendwas an diesem Hallenplan änderst, bis es losgeht. Und wenn du etwas größere Sachen änderst, dann reicht das ja nicht, wenn ich das bei mir ändere. Das muss ja dann wieder an die Halle geschickt werden, damit die das wieder an die ganzen Hallentechnikpartner weiterleiten können. da musst du halt höllisch aufpassen, dass du dann nicht irgendeine Instanz vergisst oder irgendwas, ne? Und am Ende des Tages, wenn das alles zusammenlaufen soll, weil wir haben ja auch nur 3 Tage Aufbau, irgendwo ein Kabel falsch gelegt wird, weil ja der Stand war doch gar, ach ja, nee, den hatten wir ja verlegt, weil der wollte ja einen größeren Stand haben. Das habe ich vergessen, euch zu sagen. Könnt ihr noch mal eben, ne, so Messetechniker, die sind schon flexibel, aber manchmal können die halt auch nicht mehr zaubern, ne?
Also es ist trotz der Erfahrung jedes Jahr wieder ein Jonglieren von mehreren Bällen, die es in der Luft zu halten gilt, während dann regelmäßig nochmal irgendjemand Feuer spuckt oder dir einen weiteren Ball reinwirft, der sich dann als Messer entpuppt, wie auch immer. Also das heißt, so eine komplette Routine gibt es dann auch nach 30 Jahren nicht. Abläufe sicherlich schon, auch in der Absprache, aber so dieses, wenn es dann wirklich ins Rollen kommt, ja, es ist jedes Mal eine neue Achterbahnfahrt, höre
ich. Ja, das ist so, ne? Du hast schon einen Ablauf, ne? Einen Ablaufplan, was, wann, wo, wie. Aber dann wartest du wieder darauf, ne? So, das heißt, irgendeiner hat jetzt eine Änderung. Ja, okay, können wir so machen. So, ja, Moment, das muss ich aber erst wieder bei dem und mit dem und dem bei mir im Haus beantworten, besprechen. Mhm. Und dann sage ich dir wieder Bescheid. Mhm. Okay. Mhm. Dann sitzt du und wartest. Kannst du jetzt doch nicht fertig machen, ne? Macht der jetzt die 2 Meter mehr oder nicht? Oder braucht er dies oder das oder jenes? Und das halt mit 100 Ausstellern. Ne? Wobei das nicht bei jedem so ist, um Gottes Willen. Ne? Dann ging es gar nicht. Dann ging es gar nicht. Aber unsere Stärke ist natürlich auch immer gewesen, weil wir so ein kleines Team sind, und weil das ganze Team ja eigentlich auch aus diesem Motorradbereich kommt. Wir sind ja alle keine klassischen Messeveranstalter oder Organisatoren gewesen, sondern wir sind einfach Motorradbegeisterte gewesen, genauso wie die das gegründet haben, die in dieses Thema reingerutscht sind. Und von daher versuchst du, wie so Motorradfahrer halt sind oder unsere ganze Community, einfach zu sagen, ja komm, ich helfe. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das machen wir. Ne? Mhm. Und, ja, manchmal führt Freundlichkeit auch dazu, dass du einen Arsch voll mehr Arbeit hast. Aber gut, das ist halt.
Okay, aber verstanden. Also du hast die Organisation damit, glaube ich, auch nochmal eindrücklich klar gemacht. Ich würde jetzt gerne nochmal diese 30 Jahre Erfahrung einfach auch nutzen, um so ein bisschen auf die Entwicklung zu sprechen zu kommen. Vielleicht auch so ein bisschen mehr in so Zahlen. Also das Thema Messepreis, das habe ich immer noch im Hinterkopf, das wird ganz relevant. Also auch dort die Frage, wie sich das entwickelt hat. Aber fangen wir erstmal vorher an. Du hast gesagt, gestartet als wirklich klassische Händlermesse. Kannst du dich erinnern, wie viel Aussteller ihr zu euren Anfangszeiten habt und wie es denn jetzt aussieht, damit einfach Leute, die vielleicht auch noch nicht in Dortmund waren, mal ein Gefühl dafür bekommen? Ich habe schon gehört, Messehalle wurde dann hinzugebucht. Ist das so geblieben? Wie hat sich das so entwickelt? Einfach nur mal von der Angebotsseite.
Also, wie hat sich das entwickelt, dieses Thema? Jetzt mal versuchen. Also, wie gesagt, es ist ganz klein angefangen, vor 40 Jahren wirklich in 2 kleinen Hallen. Die waren schon ausgebucht, dann hat man 2 größere Hallen genommen. Als ich da ankam, hatten wir 4, ja. Da hatten wir, glaube ich, 4 Hallen. So, und diese 90er Jahre, die waren schon messemäßig sehr gut bis in die 2000er. Da hat es so ein sehr, sehr starkes Thema. Wir hatten als Höhepunkt in Dortmund wirklich Anfang der 2000er Jahre fast 8 Hallen. Also schon 8 Hallen, aber 2 davon nicht komplett belegt. Wobei man sagen muss, da war diese Halle 3, die neueste Halle, die gab es da noch nicht. Du hattest also dann quasi 3 Hallen, die waren dann immer ganz so groß wie die eine Halle. Das ist ja auch immer das Thema. Die Leute sagen, oh, die alte Messe, die hat ja 6 Hallen. Die finden in 6 Hallen statt. Okay, gut, wenn die alle nur ein Drittel so groß sind wie unsere kleinste Halle, dann kannst du das auch sehr leicht machen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, so ein Thema. Aber da waren wir dann. Also angefangen ist das Ganze vor 40 Jahren, glaube ich, mit 60 Ausstellern. Und wir sind dann Ende der 90er, Anfang 2000er, wo wirklich dieser Höhepunkt war in den 2000er, hatten wir, ich glaube, 400 Aussteller oder sowas, über 400 Aussteller da drin.
Wahnsinn.
das war auch so die Hochzeit der Messen dann. Und danach kam dann einfach wirklich so, ja, das Problem gerade in dem Bereich der verkaufenden Händler, ne? Also die Dinge verkaufen, das fing dann immer weiter so an, so ein bisschen kleiner zu werden.
Wegen Internet oder?
Wegen Internet. Ne? Aber das war dann einfach ein Thema, das war immer noch stark in den 10er Jahren, aber nicht mehr ganz so big einfach. Ne? Also ich weiß, ich hatte einen Kunden, der hier aus der Region kam, der hatte schon zwei Stände und wollte immer einen dritten Stand noch haben. Ne? So, das sagt er, du, Thomas, das läuft so gut, ne? Und je mehr Fläche ich habe, desto mehr verkaufe ich und je mehr ich verkaufe, desto mehr Gewinn. So, und da kam dann irgendwann der Punkt, wo er sagt, nee, den dritten nicht mehr. Und dann irgendwann nochmal, nee, den zweiten nicht mehr, weil nein, es ist einfach auch die Marge nicht mehr drin, dann in dem Thema. Das waren dann schon Veränderungen. Und dann kam natürlich auch bei der einen oder anderen Firma zu sagen, ja, du, das ganze Marketingbudget, was wir vorher im Thema Messen gesteckt haben, stecken wir jetzt mal in andere Sachen, in neue Medien. Ne? Also das war schon ein Wandel. Aber für uns in Dortmund immer noch wirklich alles sehr gut und alles sehr tragbar. Und auch immer noch auf einem extrem hohen Level. Und der größte Cut ist dann halt zu Corona gekommen. Das war ganz
heftig. Das heißt, wie viel Aussteller habt ihr denn jetzt, wenn du sagst, Höhepunkt waren mal 400? Jetzt dieses Jahr, hast du auf dem Schirm, wie viele da angemeldet sind?
Ja, also wir sind jetzt irgendwo, denke ich mal, über 300, Richtung 350 so. Ne? Also kann ich jetzt
im Moment doch noch, gar nicht. Doch noch hoch.
Ja, ja. Nein, das ist schon hoch, aber es ist nicht ganz so, wie es mal war. Das ist einfach so. Ne? Weil es gibt nach wie vor Unternehmen, die das Thema nicht mehr besetzen.
Und da spielen ja verschiedene Faktoren mit rein. Du hast es gerade durch diese mediale Komponente angesprochen. Du hast diesen Internet-Aspekt erwähnt, dass quasi auf den Messen vielleicht nicht mehr so sehr gekauft wird. Wenn ich jetzt quasi in meiner Zeit zurückreise, ne, in die Anfang der 2000er, die du gerade angesprochen hast, weiß ich noch so das erste Mal Yamaha RN12 auf der E-Mod damals in München. Mhm. Da sind wir von Karlsruhe quasi extra dahin gefahren, ne, weil das 300 Kilometer Anreise, ja. Ne, das war damals ein riesiges Ding. Und was für uns aber aus der Perspektive damals auch interessant war quasi alles, was, ich sag mal, Kernmotorrad ist. Ne? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist quasi ein Teil des Geschäftes aber weggebrochen, weil diese kleinen Händlermöglichkeiten nicht mehr existent sind. Ne? Und wenn ich so dieses Bild vor Augen habe, dann habe ich halt quasi, keine Ahnung, den Ziegenleder oder den Ziegenfettanbieter für Lederkombis und die Buttons und vielleicht irgendwelche Hardcore-Individualreisen, wo einfach ein Händler vielleicht auch irgendwie nur drei Stände hat. Das war für mich aus meiner Perspektive damals aber eigentlich nie ein relevanter Grund, auf eine Messe zu gehen. Sehe ich das denn da sozusagen falsch und hat sich das heute geändert? Also ist das Publikum ein anderes, weil die jetzt quasi ihr Ziegenfett im Internet kaufen und die Buttons im Internet kaufen und deswegen nicht mehr auf die Messe gehen? Und welche Ansprüche haben die Leute heute? Also wie hat sich das Publikum, wenn du das so vergleichst, verändert? Weil das hat ja einen entscheidenden Faktor.
Ja, auch da sind wir natürlich beim Thema Besuch. Wir waren in der Hochzeit in Dortmund bei, muss ich gucken, über 130.000. Mhm. Jetzt sind wir bei roundabout 100.000, was immer noch eine absolute Top-Zahl ist. Das muss man auch sagen. Aber es ist weniger. Das ist auch Fakt. Da fehlen eben ein paar Leute, die früher dahin gekommen sind, weil es einfach die super günstige Einkaufsmöglichkeit gab. Die Leute, die jetzt dahin kommen, klar, die wollen natürlich in allererster Linie mal Motorräder sehen und Motorräder vergleichen. Und das ist ja so ein Punkt, der, weiß ich nicht, bei dem einen oder anderen unterschätzt wird. Du bist Fan einer Marke, und du bist bei dieser Marke. Jetzt bist du Vertreter oder Türme einer anderen Marke, wie kriegst du den rüber? Ne? Da musst du ganz viele verschiedene Reize setzen. Ein Reiz ist natürlich auch durchaus zu sagen, der muss das Ding einfach per Zufall auf der Messe sehen und sagen, boah, die sieht schon geil aus, ich setze mich da mal drauf. Und dann merken, scheiße, da sitzt man auch noch geil drauf. Ne? Jetzt brauche ich nur das dritte Thema noch. Fährt die auch geil. Das kannst du auf der Messe jetzt nicht wirklich machen. Aber da sind schon so Kickpunkte. Und was für die Leute natürlich auch noch interessant ist, ist dann zu sehen, so was ist auf dem Zubehörmarkt neu oder sowas. Guck mal, wir haben ja in Dortmund auch sehr, sehr viele Helmhersteller. Also gar nicht die klassischen Helmverkäufer, sondern Helmhersteller, die da hinkommen. Teilweise schon mit sehr respektablen Ständen. Warum machen die das? Ne? Damit die den Leuten einfach zeigen, so, das haben wir als Helme. Und wir haben die Zeit, dass ihr mal alle Helme ausprobieren könnt und einfach merken könnt, wie sitzt der Helm, wie sitzt der Helm, wie ist die Größe. Und dass der Druck dahinter steht von einem, der jetzt sagt, naja gut, okay, hier sind so viele Leute, ich muss jetzt in 10 Minuten, muss ich den überzeugen, dass der den Helm kauft, weil davon lebe ich. Ne? Und das ist schon ein sehr, sehr toller Service, der da geboten wird und den auch sehr, sehr viele Leute nutzen. Das zu machen. Um nochmal auf so ein anderes Beispiel zurückzukommen mit fehlenden Ausstellern. Wir hatten früher Auspuffhersteller und auch Auspuffhändler da, wo die Leute dahin gekommen sind und haben gesagt, boah, der Auspuff hier, den kaufe ich jetzt hier. Und haben den um Rücken da rausgeschleppt. Also teilweise nicht nur Endschalldämpfer, sondern 4-in-1 komplett behangen. So, das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, weil kein Mensch käme mehr auf die Idee, so ein Ding da per Hand rauszuschleppen. Ja, okay, gut, wenn ich einen Auspuff haben will, mache ich 3-mal Klick und dann schickt mir den einer. Oder legt mir der Paketbote den vor die Tür. Und deswegen braucht natürlich der Auspuffhersteller oder dieser Auspuffhändler, der Auspuffhändler aber auch nicht mehr so einen großen Stand. Ne? Und das sind zum Beispiel Dinge, die sich verändert haben. Ne? Trotzdem haben wir natürlich auch noch Auspuffhersteller und Händler da, die einfach den Kunden dann beraten. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil inzwischen findet die Feuerwehr das nicht mehr so lustig, wenn man andauernd in der Halle ein Motorrad anlässt, um vorzuführen, wie sich der Auspuff anhört. Ne? Theoretisch darfst du das gar nicht mehr in Dortmund. Ne? Wir sind da aber noch. Ich hoffe, mein Lieblingsfeuerwehrchef hört nicht zu. Wir sind da aber noch so in so einer Graustufe, ne, dass man ab und zu noch mal so ein bisschen irgendwie was machen darf. Das ist auch so
ein Thema. Ja, im Zweifel war das auch einfach nur so ein Sound-Emulator oder wie man die auch nennt.
Ne? Auf der Elektromotorradabteilung, genau.
Ja, genau. Und der Auspuff ist nur warm, weil jemand...
Auf der Metrobike, die ja schon ganz oft gewesen sind und entsprechende Sounds hinterlegt haben. Also... Ja, aber jetzt hast du angedeutet, ne, dass die Leute nicht mehr auf eine gewisse Art und Weise einkaufen, nicht mehr die Komplettanlage auf dem Rücken nach Hause buckeln und ja, grundsätzlich eher so an diesem Kernmotorradthema interessiert sind. Das sind natürlich, ich sag mal, fachspezifische Aspekte. Wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Publikum aus? Ne? Also wenn ich mir die Motorradbranche anschaue, ne, das Durchschnittsalter liegt halt immer noch bei um die 55. Und du hast die Medien vorhin angesprochen, dass man früher halt quasi klassische Formate wie Lokalfernsehen genutzt hat und vielleicht auch Printmagazine. Es ist ja mit Sicherheit auch für euch eine große Herausforderung, frisches und junges Blut auf die Messe zu bekommen, die natürlich... So war ich damals und ich gehe davon aus, dass es heute immer noch so ist, Bock haben, sich auf die Mopeds draufzusetzen und sich das irgendwie alles anzuschauen. Wie geht ihr denn mit dieser Herausforderung um? Also was sind denn da so Maßnahmen?
Also wir sind die Ersten gewesen in Dortmund, die U16 freien Eintritt gemacht haben. Und das gibt's immer noch. Also wenn du unter 16 bist, kannst du da so reingehen. Du musst einfach nur, wenn du nicht mehr aussiehst wie U16, musst du halt irgendwie deinen Schülerausweis vorlegen oder deinen Ausweis, dass das so ist und kannst dir das einfach so angucken. Und die nächste Gruppe, die als Schüler sind, ja, die kommen dann ein bisschen billiger rein über die ermäßigte Karte, weil alle umsonst können wir auch nicht rein. Also das ist eine Maßnahme, die wir wirklich in Dortmund als allererste eingeführt haben und die wir auch heute noch haben. Und was der eine oder andere auch gerne nutzt, ne, um die anzufixieren. Und von daher hast du schon immer einen ganz guten Jugendanteil da drin. Das ist auch okay. Aber ich gebe ist natürlich recht oder dir. Der Anteil der Älteren ist natürlich schon nach wie vor sehr groß. Gerade auch beim Thema Dortmund, weil Dortmund ist ja auch so ein bisschen die Kultmesse im Pott, ne? Du gehst nach Dortmund nicht nur hin, um dir die Karren anzugucken, sondern das ist auch damals so ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, dieses Anfangserfolgs gewesen, was wir dann gepflegt haben. Es ist so der Saisonstart, deswegen immer am 1. März-Wochenende, damit die Leute, die ein Saisonkennzeichen haben, wenn das Wetter einigermaßen passt, schon mit der Karre dahin fahren können. Und deswegen auch freies Parken für die Motorräder, nach wie vor nach 40 Jahren. Wenn du mit dem Motorrad kommst, brauchst du keine Parkgebühr zahlen und kannst direkt vor der Halle parken, mehr oder weniger. Früher konntest du das direkt, jetzt sagt der Feuerwehrdirektor, hui, hier würde er drei Löschzüge gehen, parkt man ein bisschen weiter weg, ne? Also vorsichtig ausgedrückt. Das ist so ein Thema. Und wenn ich dann denke, letztes Jahr hatten wir am Sonntag super Wetter. Ich glaube, da haben wir vor der Halle 5.000 Motorräder stehen gehabt. Das war komplett voll hier um die Runde Westfalenhalle, wo du neulich beim Supercross war. Alles war voll mit Motorrädern. Das ist schon irre. Ne? Da haben die Leute auch Bock drauf. Oder dann in Dortmund, wir haben so einen Innenhof, Raucherzone, so für mich hier und ein paar andere. So, da steht ein Grillschinkenwagen, da steht ein Bierwagen, da steht ein Dönerwagen und sowas. Und wenn das Wetter nicht komplett scheiße ist, also ich rede von Minusgrad und Schneeregen, ist das Samstag und Sonntag mal zu diversen Motorradtreffen, ne? Weil die sich da einfach alle treffen und über ihr Lieblingsthema reden. Und das ist halt auch so ein bisschen Punkt, ne? So ein bisschen Kult auch bei uns hier im Ruhrgebiet und im Sauerland.
Also das kann man, glaube ich, bestätigen. Michel und ich waren ja auch dort. Ich war überrascht, wie voll es dort dann auch tatsächlich war. Zumal, wir haben es gesagt, die Messe jetzt 4 Tage geht. Und das ist außergewöhnlich für diese Frühjahrsmessen. Also Hamburg, München, wo ist es? Friedrichshafen.
Friedrichshafen, ja. Und Leipzig, ja.
Was gibt sich noch alles? Die sind ja alle im Regelfall 3 Tage. Du hast aber gesagt, dass sie sogar initial mal 5 Tage lang war. Warum seid ihr runter und überhaupt, wieso diese 4 Tage? Weil eins muss man dazu sagen, auch für alle Besuchenden, die so eine Messe eben sich anschauen gehen, so ein Job, wenn man dort am Stand steht, das ist schon knüppelhart. Also ich weiß noch, dass ich aus dem Grund Dortmund richtig gehasst habe.
Auch die Nächte Leute, für die Messemitarbeiter sind nicht die einfachsten, was ich
genau,
sage.
Genau, das kommt ja noch hinzu.
Frag mich mal.
Will dann abends immer noch jemand ein Bierchen trinken, wie auch immer. Du gehst mit dem Stand vielleicht noch was futtern, keine Ahnung. Und stehst halt den ganzen Tag für das Gespräch, das der Kunde sozusagen das erste Mal führt, wahrscheinlich schon zum 50. Mal. Deswegen mal die Frage, Tommy, warum 4 Tage, warum früher 5 Tage, wieso seid ihr einen runtergegangen? Und hältst du das auch für das weitere Zukunftskonzept von Dortmund, dass das weiterhin 4 Tage sind?
Also 5 Tage, so ist das halt irgendwann mal angefangen. Kann ich die Geschichte auch nicht zu erzählen, weil war ich bei der Entscheidung nicht dabei. War halt so. Das war dann auch viele Jahre so und ich sag mal, aufgrund des Volumens der Besucher, die wir hatten, war das über viele Jahre auch völlig nötig, weil du hattest einfach den Bedarf. Klar waren der Mittwoch und der Donnerstag ruhiger, aber die waren schon sehr, sehr intensiv, gerade für die Händler oder Hersteller, die ja, ich sag mal, sehr beratungsintensive oder relativ teure Produkte haben. Da sind Leute ganz bewusst gekommen, weil die gesagt haben, ich will jetzt zu XYZ, weil ich will jetzt mal in Ruhe mit dem über ein Komplettfahrwerk sprechen. Mhm. Und das meine ich nicht samstags, wenn da 20.000 Leute rumstehen und sagen, habt ihr auch Aufkleber oder kann ich bei dir auch eine Feder kriegen? Ne? Von daher war das so. So, und dann ist natürlich in dem Zuge, ich weiß gar nicht mehr, wann wir auf 4 Tage runtergegangen sind. Bin ich jetzt leider schlecht vorbereitet, aber ist auch schon 10, 15 Jahre oder sonst. Da wurde es dann schon ein bisschen weniger, ein bisschen ruhiger. Und da haben die Händler und alle einfach gesagt, hör mal, lasst uns doch mal den Mittwoch streichen. Ne? Das lohnt nicht mehr. Und dann haben wir das gesagt. Aber wir haben donnerstags immer noch sehr, sehr gute Zahlen. Natürlich gar keinen Vergleich mit dem Wochenende. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt eine gewisse Klientel, die ganz bewusst donnerstags kommt, weil dann einfach Ruhe da ist in der Bude. Und wir haben auch immer noch gerade diejenigen, die, was ich gerade angesprochen habe, etwas höherwertige oder etwas beratungsintensivere Produkte verkaufen, die mit diesem Donnerstag sehr, sehr zufrieden sind. Mhm. Weil da wirklich einer hinkommt mit der festen Absicht, ich möchte jetzt, wenn ich da vernünftig beraten werde und das erklärt werde, dann will ich jetzt hier dieses Produkt XY haben. Ne? Und wo der dann auch am Ende dieser Beratung sagt, okay, wo ist hier der Zettel, wo ich jetzt den Auftrag unterschreibe? Das, von daher ist das so. Aber klar kommen immer wieder diese Thematik. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr auch für die ganzen Aussteller, nicht die ganzen, aber für viele Aussteller und Messebauer, den Mega-Thrill. Am Wochenende vorher ist München. Am Wochenende vorher. So, das sind 600 Kilometer von München nach Dortmund, mal über einen dicken Daumen. Das heißt, du musst in München abbauen von Sonntag auf Montag die Nacht oder Montag noch und dann fährst du halt mal 6 Stunden. Und wenn du so ein LKW hast, wo so ein Messestand drauf ist, dann fährst du keine 6 Stunden, sondern fährst du 8 oder 10 oder 12 Stunden, je nachdem, wie der Verkehr ist. Und musst es dann schaffen, halt bis Mittwochabend oder zur Not Donnerstagmorgen den Stand fertig zu haben in Dortmund. Das ist jetzt eine besonders schwierige Situation mit dem Thema München vorher, sonst war Hamburg vorher. Aber auch da helfen wir jetzt zum Beispiel bei einigen, die ganz, ganz große Stände haben, dass die quasi mit ihrem zweiten Set, während München die Messe läuft, in Dortmund schon mal Böden legen oder einen Grundaufbau machen, bevor dann der Feinaufbau am Montagabend oder Dienstagmorgen aus München da ist. Ne? Aber das sind halt zusammen. Im Moment ist es so, dass wir sagen, nee, der Donnerstag ist nach wie vor nicht uninteressant, sowohl für uns als Veranstalter als auch sonst was. Ein weiteres Thema ist ja auch noch, weswegen wir da auch lange dran festgehalten haben, betrifft klassische Medien, also Printmedien. Ja, immer noch so einiges, ne, mit Tageszeitungen und sonst so Sachen. So, den kannst du am Donnerstag sehr schön, während die Messe läuft, Fotos anbieten. Die können Fotos machen, Interviews, um dann für die Freitag- oder für die Samstag-Ausgabe einen Bericht darüber zu haben, eine schicke Vorschau, die dann nochmal den einen oder anderen auf das Thema Motorrad und unsere Messe aufmerksam macht. Ne? Aber das muss man einfach immer sehen, ne? wie sich das entwickelt, dieses Thema. Ich denke mal nicht, dass wir sklavisch daran festhalten zu sagen, also Dortmund gibt es nur mit 4 Tagen, sonst gibt es das gar nicht mehr. Aber im Moment ist es aus unserer Sicht und aus der Sicht von einigen Ausstellern nach wie vor berechtigt, den Donnerstag zu machen. Auch wenn alle darunter leiden. Es ist nicht nur das Messepersonal. Also jeder Tag mehr, der geht uns auch auf die Zähne. Ne? Und
das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Jetzt haben wir die Besucherzahlen so ein bisschen besprochen. Wir haben die Ausstellerzahlen besprochen, wir haben die Tage besprochen. Was ich jetzt noch von dir gerne wissen möchte, ist, wie hast du denn allgemein das Gefühl, wie sich vielleicht auch die Branche entwickelt hat in diesen 30 Jahren? Und das betrifft zum einen nochmal die Leute, die hinkommen. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, es wird sich vielleicht auch anders informiert, aber wie schaust du auch nachfolgende Generationen und wie entwickelt sich so die Szene als solches? Also du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, manche Hersteller sagen, ah, sie gehen jetzt auf digitale Möglichkeiten, wie auch immer. Wie blickst du da so drauf?
Also das Thema digital ist ganz interessant. Es gab ja gerade speziell nach dem Thema Corona oder während Corona gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Und daraus hatte der eine oder andere die Überlegung, boah, das hat ja super funktioniert. Wir haben ja Motorräder verkauft wie geschnitten Brot, obwohl wir nicht auf Messen waren und keine anderen Events gemacht haben und sowas alles. Klar, gab ja auch nichts anderes. Und meinte, das ging da. Du musst natürlich, und das ist eine Entwicklung, die es immer geben wird, du musst diese Kombination haben. Klar ist das geil. Ich meine, ich nutze auch Social Media, bin trotz des etwas fortgeschrittenen Alters ein absoluter Verfolger bei Facebook und Instagram, wer wo wie macht das, und ziehe da auch viele Informationen her, auch für meinen Moderationsjob, und werde auf Sachen aufmerksam. Aber du hast natürlich, vorhin schon mal gesagt habe, bei diesem Thema Messe, das Thema des Auf Sitzprobierens, des Anfühlens. Und Motorrad, es mag Leute geben, die ein Motorrad im Internet kaufen. Die sagen, oh, die ist geil, die will ich haben. Hier muss man einen Klick machen und dann wird das von meinem PayPal-Konto abgebucht oder ich kann hier gleich einen Ratenvertrag abschließen oder so. Aber das sind, glaube ich, Ausnahmen. Ne? Also du musst zumindest mal das Ding in 3D echt sehen. Du wirst angemacht über elektronische Medien oder auch durch Printmedien, klar. Ne? Aber dann da einfach das und muss auch das Gefühl haben, ja, und da sitze ich schon mal vernünftig drauf. Und ja, diese Möglichkeit haben des Vergleichens. Deswegen wird es da immer eine Ergänzung geben. Und wie gesagt, wir haben ja auch Hersteller gehabt, die nach Corona gesagt haben, das Thema Messen, das brauchen wir nicht mehr. Das geht so. So. Und die sind dann relativ schnell wiedergekommen, weil sie gemerkt haben, naja, damit werden doch verdammt viele Leute erreicht. Und das auch zu einem sehr interessanten Zeitpunkt, eben zum Saisonbeginn, wo die letzte Entscheidung getroffen wird. Klar, der eine oder andere sich schon vorher entschieden, aber jetzt wird die Entscheidung getroffen, nehme ich die oder nehme ich die? Ich will jetzt was Neues haben. Eine von den beiden, die nehme ich jetzt. Ne? Und wenn ich die dann so, ohne dass ich eine Tour machen muss, an einer Stelle vergleichen kann, dann fällt der Hebel schon. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Und das ist jetzt kein Marketing-Gelaber von mir. Ich will mir was Neues kaufen und ich bin so zwischen zwei da oder zweieinhalb hin und her gerissen und darf ich jetzt einfach gucken, so vom Sitzen her. Ne? Was
ja, aber Tommy, da muss jetzt die Hosen kurz runterlassen. Was sind die zwei Kandidaten?
Das sind ganz kleine Dinge. Ich möchte was Kleines haben, weil ich ja, ja, aufgrund dessen, dass ich jedes Wochenende beruflich mit dem Motorrad oder für das Thema Motorrad unterwegs bin, fahre ich natürlich als bequemer Mensch mit meinem Wohnmobil dahin, nicht? Und nicht mehr Motorrad, möchte was Kleines haben. Es geht um das Thema 400er, weil das ideal ist, um hier mal eine Feierabendtour ins Sauerland auszumachen. Hinten bei mir vom Hof runter und dann halbe, dreiviertel Stunde Sorpe, Möhne, tralala. Die neue Suzuki 400 DRZ, diese Supermotor.
Ach was.
Ich habe so ein Ding mal gehabt und ich, Idiot, habe das verkauft. Völlig besteuert. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Jetzt kommt so ein Ding wieder. So, und da bin ich jetzt heiß drauf wie Frittfett, weil das war einfach, das war total geil für mich, das Motor. Und das, was so dazukommt, ne? Ich kann das in meine Wohnmobilgarage laden. Das heißt also, wenn ich irgendwann mal nach Spanien in den Urlaub fahre, kann ich das Ding mitnehmen. Oder und die will ich halt mal in Vergleich setzen. Diese 400er Triumph Scrambler. Ne? Mhm. Das ist nicht genau gleich. Es ist ein kleines, handliches Moped, was für mich, muss ich auch sagen, am Bein das so ein bisschen einfacher vom Händeln macht. Aber das ist so was, wo ich so Bock habe. Gerade.
Ne? Also, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Sache sich weiterentwickelt. Und ich bin mir sicher, wir werden uns ja dieses Jahr noch einige Male begegnen und du mit dem Wohnmobil im Rahmen der IDM aufschlagen. Da bin ich mal gespannt, welches der beiden Mopeds du dann irgendwann aus der Garage rausrollst. Wir sind jetzt aber tatsächlich am Ende, beziehungsweise eigentlich schon über unser klassisches
Eine Frage habe ich schon noch.
Ich hab auch noch eine. Ich bin da noch nicht fertig. Denn wir hatten jetzt in deiner letzten Ausführung quasi gehört, dass die Händler wieder zurückkommen und jetzt auch gespürt haben, ne, dass man da schon sehr, sehr viele Leute erreicht. Und die Messe ist ja jetzt nur noch, wenn die Aufnahme ausgestrahlt wird, eine Woche entfernt.
Ah, okay.
Jetzt die Frage an dich. Was sagst du, ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die gern auf der Messe vorbeischauen wollen, in diesem Jahr dein Highlight und der Grund oder einer der Gründe, auf der Messe in Dortmund vorbeizuschauen?
Mein Highlight. Wir haben wirklich fast alle Top-Motorradmarken da. Live und in Farbe sozusagen von Hersteller beziehungsweise Importeur. Eine europäische Motorradmarke fehlt leider, weil sie im Moment etwas größere Probleme hat, die Kollegen von KTM. Und eine weitere aus Italien macht halt keine Regionalmessen. Ansonsten sind alle Big Player des Marktes, Japaner, Engländer, Deutsche, sind da vertreten, auch mit richtigen Stimmen. Also du bekommst schon eine Menge zu sehen. Und Was wir sehr, sehr stark haben, ich hatte es vorhin ja schon mal angeschnitten, wir haben auch diesen Drumherum-Bereich mit Zubehör und Bekleidung, nicht nur eben die Händler, die auch, also du kannst da auch kaufen, ganz klar, aber auch eben direkt von Hersteller- bzw. Importeurseite, wo du einfach in Ruhe dich beraten lassen kannst, was für ein Helm und Jacke oder auch technische Dinge. Das ist schon eine klasse Auswahl, die du da hast, ne? Und ein interessantes Thema.
Also für jeden was dabei. Und Jan, du hattest ja auch noch eine Frage im Hinterkopf. Ja, die habe ich jetzt wahrscheinlich ja noch nicht gestellt. Also
das war die Frage, die ich nochmal aufnehmen will, auch so ein bisschen so zum Ausschwenk oder die ich schon gestellt hatte an sich, aber die wir noch nicht ausreichend beantwortet haben aus meiner Sicht. Die Gesellschaft dort, wie hat die sich verändert? Wir haben über die Händler nämlich gesprochen. Also das zahlt vielleicht auch so ein bisschen auf das Highlight und Event und so weiter ein. Leute kommen dahin, sich zu informieren, aber jetzt kommt ja der Nachwuchs und man tendiert ja immer dazu zu sagen, früher war alles besser und die Jugend von heute und bla bla bla. Aber Fakt ist, glaube ich schon, dass sich da was verändert. Ich merke bei mir selbst, dass ich gerade so an dieser Schwelle bin, wirklich so zwischendrin. Ich kann wirklich
zum nicht mehr behaupten.
An der Schwelle, nee, ich bin wirklich kein junger Motorradfahrer mehr. Die junge Leid von heute, die beschäftigt ganz andere Themen. Die sind anders auf dem Motorrad unterwegs. Die Hallen werden teilweise gefüllt durch irgendwelche Influencer, die dorthin kommen und wo dann Leute hinkommen, einfach um Autogramme zu holen, Fotos zu machen. Das sind andere Größen, als es die vielleicht früher gab. Früher ist man für irgendeine Rennfahrergröße dahin gegangen. Heute ist es irgendein TikTok-Star, wie auch immer. Aber es eint ja doch dann ein gewisser Bezug zum Motorradfahren. Und deswegen meine Frage, wie blickst du hier auf die Entwicklung? Was war so die typische Person, die zu deinen Anfängen auf der Motorradmesse unterwegs war? Und wie ist es vielleicht heute? Und wie unterscheiden sich diese Personen?
Ja gut, am Anfang war es wirklich so ganz am Anfang eine krude Mischung, ne? Aus Leuten, die, keine Ahnung, irgendwie da hingekommen sind, wo du gesagt hast, die sind, glaube ich, nicht Motorradfahrer. Also die haben da irgendwo gelesen, gehört und sind einfach aus Neugierde da hingegangen. Plus dann die klassischen Motorradfahrer, die dann auch wirklich vor Ort in ihrer Kluft rumgelaufen sind, um einfach zu zeigen, ich bin Motorradfahrer oder was auch immer. Heute hast du das schon gemischt. Du hast, was ich ja gesagt habe, schon Gruppen und Clubs, aber du hast auch wieder da, und das macht uns besonders viel Spaß, auch Gruppen von jüngeren Motorradfahrern. Auch die haben ja Gruppen gebildet, die sich übers Netz gefunden haben und die sich dann da verabreden, um sich dort zu treffen und das zu machen. Und wo ich dann sage, so aus meiner Sicht der Jahrzehnte, ach guck mal, irgendwie ist das immer noch so eine Gemeinschaft, auch dieses Motorradfahren. Das Motorradfahren ist jetzt nicht primär was, obwohl du eigentlich im Prinzip alleine auf deiner Karre sitzt, ne, ist trotzdem was du gerne mit anderen zusammen machst, ne, und wo es dann immer diese Gruppen gibt, die aber heute anders aussehen oder anders auftreten von dem Thema. Aber die trotzdem dahin kommen und sagen, ja, hier treffe ich so Leute, die genauso ticken wie ich, weil die treffe ich nicht unbedingt in meiner Straße im Haus nebenan.
Also so der verbindende Punkt, immer noch ein wichtiger, ob das jetzt im kleinen Rahmen ist, beim, ich sag mal, unserer Gasgeflüster Motorradausfahrt, das ist ja auch was wir bei uns feststellen, ne? Wir machen das jetzt ja so ein paar Jahre und seit 3 Jahren, beziehungsweise dieses Jahr in 4. Wiederholung, unsere Community-Ausfahrt, und es wächst halt einfach immens, weil eben dieses Bedürfnis der Motorradfahrenden da ist, sich irgendwie auszutauschen, dieses gemeinsame Interesse zu teilen und jede Möglichkeit da quasi adaptiert wird und da eben auch eine Messe eine schöne Gelegenheit ist, vor allen Dingen dann, wenn sie zu Saisonbeginn stattfindet, ja, und du, wie ja angedeutet, ja, mit Saisonkennzeichen sogar schon hinfahren kannst.
Um den Nachwuchs machst du dir also auch keine Sorge. Ein Einblick von mir vielleicht noch. Die Kutte ist vielleicht gewichen, irgendwelchen Hoodies oder den Gasgeflüster-T-Shirts, die genau, es immer noch gibt. Genau. Wenn ihr da eins haben wollt, dann schickt uns gerne eine Mail. einige wenige sind noch da, um jetzt für uns nochmal Werbung zu machen. Tommy, dann hast du meine Fragen soweit sehr gut beantwortet. Total spannend von dir, diesen Einblick mal bekommen zu haben. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich an irgendeinem Event auch mal teilnehme und ich dann persönlich sehe. Und vielleicht klappt es uns einfach nochmal mit einem weiteren Stammtisch und einem Bierchen. Meine zwei sind nämlich leider jetzt auch komplett leer. Das ist dann das Signal, hier abzubrechen. Oh, dann gönn dir
ich
das.
Ich sitze schon seit einer Stunde auf dem Trocknen. Ich hatte nur eins. Also ich
falscher Fehler. Nur eins ist immer schlecht. Ist immer
als ob er das erste Mal am Stammtisch sitzt. Ja. Wahnsinn. Ja. Also ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich. Hast du noch abschließende Worte? Boah, Mann, jetzt hätte ich doch wieder noch eine Frage gehabt. Aber egal.
Schieß doch los und mach also.
Dann machen wir noch länger. Okay, pass auf, dann habe ich jetzt noch eine Frage, die das vielleicht auch ganz gut zum Ausgehen bringt. Du hast gesagt, du bist jetzt schon seit einigen Jahren dabei. Ich bin mir sicher, dass du das Ganze nicht noch weitere 30 Jahre hauptberuflich machen möchtest. Bedeutet ja aber auch, wenn du irgendwann sagst, so, ich ziehe mich da jetzt zurück, geht ja eine gewisse Ära zu Ende. Glaubst du denn, du hast vorhin angesprochen, andere Messen sind da schon ganz anders aufgebaut, deutlich, ich möchte jetzt nicht sagen professionalisierter, weil das wird dir nicht gerecht, aber halt mehr so firmenorganisiert, wie man das halt kennt, so modernes businessmäßig. Wie wird eine Zeit ohne so eine Instanz wie dir aussehen? Also wie soll jemand, der nicht 30 Jahre jetzt die ganzen Hersteller auch schon betüdelt kennt und so weiter, so eine Messe weiter fortführen? Oder was geht verloren, wenn du weg bist?
Ja, das weiß ich nicht, was da verloren geht oder sonst irgendwas. Ich bin ja jetzt jemand, der mich selber nicht ganz so wichtig nimmt. Obwohl viele Leute meinen, dass ich wichtig wäre, bin ich aber nicht. Jeder ist da ersetzbar. Das Entscheidende ist einfach beim Thema Motorrad und auch Motorradmesse. Ich glaube, du kannst das nur authentisch machen, wenn diejenigen, die das machen, oder verantworten, auch selber dieses Thema leben. Du kannst nicht, weil ich bringe das mal auf den Punkt, wir machen nicht etwas, was jemand braucht. Es braucht keiner ein Motorrad aus rationellen Gründen. Wir brauchen alle ein Motorrad, um leben zu können, also so vom Kopf, vom Bauch her. Es braucht keiner. Das ist jetzt nicht wie, ich brauche ein Haus, ich brauche einen Tisch in meinem Zimmer. Das ist ein Luxusgut. So, authentisch kannst du das, glaube ich, nur machen, egal auf was für eine Weise du es machst, wenn du dieses Thema lebst. Wenn du sagst, ich mache jetzt halt heute eine Motorradmesse und in 4 Wochen meine Baumesse und 8 Wochen mache ich eine Bootsmesse, dann kannst du gut Messe machen, ja. Aber eine Messe mit Feeling, wo die Leute Bock drauf haben, die kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du dieses Thema Motorrad lebst. Und das ist einfach das Entscheidende, ne? Dass da immer jemand ist oder immer Leute sind, die sagen, ich finde Motorrad geil, ich lebe das, ne? Und dann hat das auch eine Zukunft. Auch wenn eine neue Generation gewisse Dinge anders organisieren wird und andere Schwerpunkte legen wird, aber Motorrad ist Leben, Motorrad ist ein Gefühl. Und wenn du in der Branche arbeitest und erfolgreich sein willst, musst du das haben.
Guck mal, und schöner hätte man doch ein Schlusswort nicht finden können. Deswegen gut, dass ich diese Frage vielleicht noch gestellt habe, noch besser, wie du sie beantwortet hast. Tommy, das wollen wir einfach so stehen lassen von mir. Vielen herzlichen Dank. Schlusswort gebührt dem Michel. Ich bin raus. Ciao.
Ja, ich kann mich auch nur recht herzlich bedanken. Ich habe dich ja schon oft gesehen, aber hatte noch nicht die Gelegenheit, mich so intensiv mit dir über die Themen, die dich und dein Leben lang ja aktiv waren, dich bewegt haben, dich begleitet haben, zu besprechen. Und umso schöner und umso froher bin ich, dass das jetzt hier in diesem Rahmen passiert ist und möchte an dieser Stelle natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzen. Wer am 1. Märzwochenende noch nichts vorhat, dann doch unbedingt in Dortmund vorbeischauen. Ich werde in Dortmund auf jeden Fall auch vor Ort sein, vermutlich am Donnerstag. Also wer am Donnerstag schon vorbeikommen möchte und einen netten Plausch mit mir haben möchte, hat dann auf jeden Fall die Gelegenheit. Vielleicht sieht man dann auch den Tommy mal in Person. Ich denke es zwar nicht, der wird dann wahrscheinlich von einer Baustelle zur nächsten noch hetzen. Wir haben es ja gehört, der ist dann noch highlife. Er schüttelt aber mit dem Kopf. Also vielleicht sehen wir uns sogar.
Bei gutem Wetter steht er doch in der Mitte am Bierstand. Da müssen wir uns nichts vormachen.
So nämlich. Oder ja. Ja, genau. Kommt gern vorbei, nutzt die Gelegenheit, dieses Highlight nochmal mitzunehmen. Ihr habt das gehört, sehr, sehr viele Hersteller mit vor Ort Möglichkeiten, die verschiedenen Ausstattungsmerkmale und Produkte zu testen. Nehmt das mit. Und ja, Tommy, jetzt an dieser Stelle ein Dank an dich. Viel Erfolg mit der Messe 2025. Und ich sage, bis hoffentlich ganz, ganz bald.
danke euch für die Einladung zum Stammtisch und Jan, ich hoffe, dass du auch mal den Weg, den weiten Weg nach Dortmund finden wirst irgendwann.
Ich hoffe es auch. Tommy, mach's gut. Ciao.
Bis neulich. Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.